Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts BVMW Bayerischer Untermain mit Bea Brenner.
Hallo, mein Name ist Beatrice Brenner und in unserer zweiten Podcast-Folge habe ich mal Fragen zu Umwelt, Digitalisierung und zu Personalproblemen in der Logistik. Und dazu steht mir Dr. Michael Bagel Rede und Antwort. Er ist der Geschäftsführer der IDS Logistik GmbH in Kleinostheim. Das ist die größte und älteste Stückgutkooperation. Und die sorgen unter anderem dafür, dass eure Pakete rechtzeitig ankommen. Doch bevor es jetzt losgeht mit dem Gespräch, hier noch ein kurzer Hinweis. Diese Folge wird unterstützt von unserem Premium-Partner HES. Die sind Experten für pragmatische Digitalisierung in Unternehmen. Und am Ende der Folge hat Rinaldo Heck, das ist der Gründer und Geschäftsführer, noch ein besonderes Angebot für euch. Hallo Michael.
Hallo Bea.
Kürzlich habe ich einen Bericht gelesen zur Situation in der Logistikbranche. Und da sind mir ja schon etliche Fragen gekommen, gerade so im Hinblick auf Umwelt und Personal. Da dachte ich mir, da frage ich doch mal einen Experten, nämlich dich. Denn du bist ja schon seit über 30 Jahren in der Logistikbranche und bist auch in mehreren Logistiknetzwerken und Ausschüssen aktiv. Jetzt ist es ja so, die Logistikbranche wächst und wächst und das kriegen wir ja immer mit, jetzt gerade in der Corona-Zeit. Das ist zwar für die Unternehmen wunderbar, bringt aber doch eine ganze Reihe von Herausforderungen mit sich, denke ich. Was ich gelesen habe, allein im Straßengüterverkehr stieg der CO2-Ausstoß in 24 Jahren bis 2019 um 21% auf über 47 Millionen Tonnen. Das ist ja schon eine ganze Menge, trotz aller technischen Verbesserungen. Wie kann also hier die Logistikbranche ihren ökologischen Fußabdruck signifikant verbessern?
Ja, die Ansätze im Güterverkehr sind je nach Verkehrsträger unterschiedlich. Also es kommt darauf an, ob man über Schiene, Straße, Luft- oder Seeverkehr spricht. Ich konzentriere mich jetzt einmal auf das Segment Straßengüterverkehr, in dem wir als IDS auch unsere Stückgutverkehre betreiben. Wir transportieren ja heute mit 5000 Lkw im IDS deutschlandweit mehr als 1 Million Kilometer und emittieren, damit man mal eine Größenordnung bekommt, etwa 0,3 Millionen Tonnen pro Jahr, also etwa 0,6% des Straßengüterverkehrs in Deutschland. Mhm. Eine drastische Reduktion, die ja notwendig ist, gelingt nur, wenn man den Diesel-Lkw zumindest teilweise ersetzt. Und dies gelingt je nach Flottenart unterschiedlich gut. Wir unterscheiden grob in drei verschiedenen Klassen. Das eine sind die kleinen Sprinter, die 3,5 Tonner, die für die Zustellung im regionalen Umfeld zuständig sind. Mhm. Und bei diesen Sprintern rechnet man mit einem Umstieg auf batterieelektrische Fahrzeuge bereits ab 2023 und der Hochlauf ist da bis zum Ende dieses Jahrzehnts geplant. Entscheidend ist, die Fahrzeuge stehen teilweise schon zur Verfügung. Entscheidend ist, dass die Ladeinfrastruktur auf den Betriebshöfen, also bei uns in den Depots und auch auf dem Straßennetz in den nächsten Jahren stark ausgebaut wird. Aha. Bei den mittleren und schweren LKWs, da sieht es nicht ganz so rosig aus. Mhm. Bei den schweren LKWs, die wir ja nutzen, um die Fernstrecken zu fahren, also was weiß ich, von München nach Hamburg, wurde bisher eigentlich nur die Wasserstofftechnologie als möglich angesehen. Allerdings entwickelt sich Batterieelektrik und in Ende des letzten Jahres wurden erste Versuche bekannt, dass man ultraschnelle Ladetechnik hat, dass man eben 1000 Kilowatt in Schnellladesäulen in die LKWs pumpen kann. Und wenn das im großen Stil gelingt, dann ist auch die Batterieelektrik für die schweren LKWs vorstellbar. Also dann hat man da die Wahl, die Qual der Wahl, entweder
Ja.
Wasserstofftechnologie oder Batterieelektrik.
Darf ich jetzt noch mal kurz fragen zu den kleinen Sprintern, von denen du gesprochen hast, die bereits vorbereitet sind für Elektromobilität? Und du hast ja nun auch von den Ladeinfrastrukturen gesprochen, die verfügbar sein müssen. Was haben denn die Sprinter am Tag so für eine durchschnittliche Kilometerlaufleistung?
Also bei uns fahren die so im Durchschnitt zwischen 150 und 200 Kilometer.
Okay.
Und damit sind die ja wunderbar mit Batterieelektrik,
Ah.
ist einmal in ein, zwei, drei Jahren zu betreiben.
Ja, genau.
Ja.
Ja, bei den großen LKWs habe ich mir das auch schon überlegt, dass es nicht so einfach ist, denn die Batterien, die sind ja auch ziemlich schwer.
Genau, ja.
Gut, reden wir mal über die Digitalisierung, zum Beispiel bei den Lieferketten. Letztendlich gehört ja da auch die Vernetzung der Fahrzeuge dazu, nämlich sowohl untereinander als auch mit der Verkehrsinfrastruktur, aber auch die Vernetzung logistischer Prozesse, wie zum Beispiel durch dieses RFID, wodurch man ja einzelne Waren auf dem Transport auch in Echtzeit verfolgen kann. Ich mache das ja auch immer, wenn ich online was bestellt habe, bin ich ja immer neugierig. Wie weit sind denn die mittelständischen Logistikunternehmen in diesem Bereich schon?
Gut, wir Mittelständler sind viel weiter, als man so landläufig denkt. Ein Beispiel: Von unseren 50 Mitarbeitern hier in der Zentrale in Kleinostheim beschäftigen wir 15 allein in den Abteilungen IT und Produkt- und Prozessentwicklung, deren Aufgabe eben ist, Digitalisierung in unserem Netzwerk voranzutreiben. Die Fahrzeugverfolgung in Echtzeit gehört bei uns seit vielen Jahren zum Alltag. Wir haben unsere 3.500 Nahverkehrsfahrzeuge ja mit GPS, Mobilfunkscannern ausgerüstet. Und so können diese Fahrzeuge in Echtzeit von den 50 Dispositionszentralen, wir haben in jedem Depot eine, überwacht werden. Und man sieht immer, wo das Auto ist, was es für einen Ladezustand hat. Und es gelingt dann eben ad hoc eingehende Aufträge noch an die Fahrzeuge unterwegs zu übermitteln. Also das ist seit langem Standard. Was wir jetzt so seit 2, 3 Jahren machen, ist, dass wenn wir Sendungen an Privatempfänger schicken und der Privatempfänger ist ja typischerweise nicht zu Hause, außer er sitzt gerade im Homeoffice, dann will der avisiert werden. Und wir schicken halt aus dem Fahrzeug heraus eine SMS, so nach dem Motto, Fahrzeug kommt gleich, sodass sich der Empfänger darauf einstellen kann, wenn das Fahrzeug nur noch ein oder zwei Stopps entfernt ist.
Okay, sowas habe ich nicht gehabt, aber finde ich gut.
Und ein anderes Projekt, das jetzt diese Woche live geht, ist, wir haben unsere 5000 Wechselbrücken ausgerüstet mit solarbetriebenen GPS-Empfänger. Das sind so kleine Schachteln, die auf dem Dach der Wechselbrücke, also der Aufbau des Fahrzeugs sitzt. Und wenn die LKW sind typischerweise in der Nacht unterwegs, eben von Hamburg nach München oder Berlin nach Freiburg, und diese LKW senden dann alle 10 Minuten ein Signal an unsere zentrale Datenbank und von dort gehen die Informationen in die Depots und man sieht dann ähnlich, wie man das am Flughafen von den Ankunftstafeln kennt, ob der Linien-LKW heute pünktlich ist oder was die voraussichtliche verspätete Ankunft sein wird, ob der 10 Minuten zu spät ist, eine Stunde, eben je nach Verkehrsinformation. Und so hat man also kann man die LKWs verfolgen und die in den Empfangsdepots kann die Mitarbeiterplanung also angepasst werden auf die Pünktlichkeit der Fahrzeuge.
Das ist gut. Das ist ja auch die Verarbeitung großer Datenmengen, die man braucht, um die Verkehrsströme besser zu lenken, gell?
Genau, ja.
Ihr habt ja noch ein ganz anderes Problem. Das sind nämlich die Lkw-Fahrer. Angeblich fehlen in Deutschland so zwischen 60.000 und 80.000 Lkw-Fahrer pro Jahr. Die Zahlen variieren immer, aber letztendlich ist die Tendenz steigend. Und es scheiden ja auch immer jährlich eine ganze Menge aus, wenn man spricht von 30.000, weil die in Rente gehen. Ja, und jetzt kommen wir zu den Gründen, warum zu wenig Lkw-Fahrer gefunden werden. Da geben nämlich die Fahrer laut einer Statistik an, dass sie mit der Entlohnung unzufrieden sind oder auch mit unattraktiven Arbeitszeiten. Ja, und letztendlich liegt es halt auch am schlechten Berufsimage. Was kann denn die Branche da überhaupt gegen tun und in welchen Bereichen kann sie überhaupt gegensteuern? Denn auf autonom fahrende Fahrzeuge werden wir ja noch eine ganze Weile warten müssen.
Ja, da hast du recht, das wird noch sicherlich eine ganze Weile dauern. Ja, Fahrerknappheit ist ja schon lange in der Transportbranche ein Thema, aber durch den vermehrten Onlinehandel in den letzten ein, zwei Jahren hat sich das natürlich verschärft. Und hinzu kommt ja die Vollbeschäftigung, die wir derzeit in Deutschland Gott sei Dank auch haben. Wir wissen aus vielen Gesprächen und auch Umfragen, dass neben dem Gehaltsthema, das sicher auch eine Rolle spielt, es vor allen Dingen darauf ankommt, dass die Fahrer an der Rampe gewertschätzt werden, dass der Umgangston freundlich ist, dass sie auch, so banal das klingen mag, Zugang zu Toiletten oder Waschräumen haben, was auch immer riesen Stress verursacht und manchmal auch zum Berufswechsel animiert, sind eben lange Wartezeiten, sowohl in unseren Depots als auch bei den Empfängern, die den hohen Zeitdruck, der einfach da ist, eben noch zusätzlich multipliziert. Und an den Themen können wir schon arbeiten. Also wir versuchen alles, damit die Fahrer so schnell wie möglich morgens aus dem Depot rauskommen, dass die eine optimale Arbeitsorganisation haben, dass sie nach 1,5 Stunden Beladung den Hof verlassen können. Und wir reden auch mit den Empfängern, dass dort auch und nutzen auch Buchungssysteme, dass die Wartezeiten bei den großen Lägern, bei den großen Empfängern auch ja nicht ausufern. Schon seit langem können wir unseren Fahrerbedarf nicht nur mit deutschen Fahrern bedienen, sondern wir brauchen auch ausländische Fahrer. Und da kommt es drauf an, dass man die Kollegen, die also aus Polen, Rumänien oder anderen europäischen Ländern kommen, dass man denen ein vernünftiges Umfeld schafft, dass Übernachtungsmöglichkeiten da sind, dass Hilfe geleistet wird, auch bei Behördengängen und vieles mehr, sodass sie sich bei uns hier wohlfühlen. Und mit den Maßnahmen versuchen wir, die Fahrer zu halten und auch den einen oder anderen neuen zu gewinnen. Und natürlich kommt es am Ende auch auf eine angemessene und wertschätzende Bezahlung an. Hier erwarten wir auch in diesem Jahr erstmal weitere Steigerungen, nicht zuletzt eben auch durch die Erhöhung des Mindestlohns, der jetzt auf 12 Euro im Herbst diesen Jahres vorgesehen ist.
Ja, jetzt würde ich aber schon gerne wissen, mit welchen Zukunftsszenarien sich die Logistikbranche befasst.
Na gut, die zwei wesentlichen haben wir ja angesprochen. Das ist, es gibt ja klare Ziele, dass wir CO2 massiv reduzieren müssen als Sektor Verkehr bis zum Jahr 2030. Und das wird viel Kraft fordern, sowohl im Fuhrpark, also als natürlich, wir brauchen ja auch das klimaneutrale Depot. Also sprich, auch hier haben wir begonnen, wir haben Photovoltaik auf den neuen Anlagen sowieso und versuchen halt im Prinzip den Strom, den Stapler, Licht und vor allen Dingen IT benötigt, eben selbst zu produzieren. Also das ist eine große Herausforderung. Das zweite ist eben Digitalisierung seit langer Zeit und das dritte ist eben das Personalthema, wo wir mit vielen Branchen konkurrieren, um Staplerfahrer, um IT-Kaufleute, um Fahrer und letztendlich auch um Disponenten oder Speditionspersonal.
Also die Zukunft hat bei euch schon eine ganze Weile begonnen und die wird euch auch eine ganze Weile noch beschäftigen.
Das ist so.
Ja, okay. Ja, danke Michael, dass du dir die Zeit genommen hast, mich und die Zuhörer auf den neuesten Stand zu bringen. Vielleicht trägt dieses Interview ja auch dazu bei, dass junge Menschen oder aber auch Berufsumsteiger überlegen, die Welt als King of the Road zu erleben. Ich drücke jedenfalls die Daumen. Ja, liebe Zuhörer, in diesem Sinne sagen wir Tschüss und freut euch, wenn das nächste Paket pünktlich kommt und habt ein nettes Wort für den Zusteller. Tschüss!
Hallo, mein Name ist Rinaldo Heck, Gründer und Geschäftsführer von HIS. Wie von Bea bereits angekündigt, möchte ich euch auf unseren Business Organizer aufmerksam machen. Fehlende Kommunikation? Missverständnisse, fehlende Details, wichtige Dinge vergessen? Wir hatten genau diese Herausforderung in der täglichen Arbeit. Dank Corona haben wir uns diese Herausforderung in der frei gewordenen Zeit gestellt und etwas Einzigartiges entwickelt. Den Business Organizer. Der von HES geprägte Begriff pragmatische Digitalisierung zeigt auf praxisnahe Weise, wie in Ihrem Unternehmen Digitalisierung eingeführt und Prozesse bei der Nutzung optimiert werden. Auf business-organizer.digital könnt ihr euch zu einem kostenfreien Beratungstermin anmelden. Mit dem Business Organizer werden die Kommunikationsprozesse im Unternehmen in einer nie dagewesenen Form abgebildet. Der neu entwickelte Business Organizer digitalisiert Unternehmenswissen und unterstützt Mitarbeiter dabei, zielorientiert und effektiver zu arbeiten. Das nicht vorhandene Chaos wird strukturiert. Dokumente werden leichter gefunden. Prozesse werden besser geplant. Und Abwesenheiten von Mitarbeitern werden kaum spürbar, da die Vertretungen genau wissen, was noch zu tun ist. Oft wird in der Beratung der Digitalisierung der Einsatz von vielen Applikationen empfohlen. Das überfordert aber die Mitarbeiter. Deshalb bündelt der Business Organizer in einer einzigartigen Form alles an einem Punkt, dem digitalen Schreibtisch. Die Oberfläche für den Anwender auf allen Endgeräten, die seine täglichen Arbeiten enthält, alles, was fachlich notwendig ist, findet er dort. Willkommen agiles und mobiles Arbeiten. Mit dem Wissensmanagement direkt an der Aufgabe bekommt der Mitarbeiter die Möglichkeit, dort zu lernen, wo er es benötigt. Willkommen New Work. Nicht suchen, sondern finden löst das Dokumentenmanagement in einzigartiger Form. Das Zusammenführen aller notwendigen Informationen wie Abnahmeprotokolle, Notizen, Bilder, Prozessdurchläufe und viele mehr erlauben die Rechtssicherheit des Unternehmens sicherzustellen. Dabei wird Qualitätsmanagement wie ISO 9001 und DSGVO einfach digital unterstützt. Vertrauen auch Sie dem Business Organizer, denn Erfolg beginnt mit der Planung.